Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir sind in dieser Themenstaffel und an sich habe ich gedacht, dass dieses Lied eben, I've decided to follow Jesus, eigentlich gar nicht so schlecht passt, weil um eine Entscheidung geht es ja mit Beziehungen letztendlich auch, dass ich mich für eine Beziehung entscheide. Und genau, hier die Entscheidung, wir haben es eben gesungen, sich für Gott, für Jesus zu entscheiden. Ich möchte dir nachfolgen, darum geht es von Anfang an. Jesus hatte Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Und tatsächlich für Menschen, die an Jesus glauben, Jesus nachfolgen, ist das ein Beispiel, wie Beziehungen sein können. Allen voran natürlich eine Ehe, eine Partnerschaft, wo man sich für den anderen entscheidet. Deswegen sagt man auch bei der Hochzeit, bis dass der Tod uns scheidet, I have decided to follow you oder mit dir zusammenzugehen, no turning back. Und das hat mit Entscheidungen zu tun und deswegen geht es heute auch in dieser letzten Predigt, im letzten Thema von der Themenstaffel um Entscheidungen. Wir hatten ja in der Themenstaffel darüber geredet, dass es bei Beziehungen, übrigens bei allen Beziehungen, nicht nur irgendwie speziell Ehebeziehungen, sondern auch, ob das eine Freundschaft ist, ob das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist oder so. Es geht darum, dass ich bestimmte Hoffnungen, Wünsche und Träume habe. Und ich hole die jetzt nicht mehr hier alle raus. Letztes Mal hat der Carsten das Geld so ganz lieblos da hinten in die Ecke geschmissen. Jetzt fällt es mir noch runter. Das sind tatsächlich echte Scheine. Aber nicht, das sind kein echtes Geld. Aber auf jeden Fall, wir haben Hoffnungen, Wünsche und Träume. Und wir hatten darüber nachgedacht, dass die natürlich das sind, was wir im Herzen haben, aber wenn wir eine Beziehung anfangen und wir geben diese Hoffnung, Wünsche, Träume dem anderen, dann werden sie plötzlich zu Erwartungen, woran der andere schwer zu tragen hat, weil er sie vermutlich nicht so erfüllen kann, wie wir sie eigentlich als Hoffnung und Wünsche und Träume in uns tragen. Und wir hatten darüber nachgedacht, dass Menschen, die gesunde Beziehungen leben, in Bezug auf diese Box und auf ihre Beziehung einfach Entscheidungen treffen, die ihnen helfen, gesunde Beziehungen zu leben. Beim ersten Thema ging es darum, dass sich Leute, die gesunde Beziehungen leben, entscheiden für dieses hier. Wir schulden uns gegenseitig alles in der Beziehung, in der Partnerschaft zum Beispiel, aber der andere schuldet mir nichts. Das ist nicht logisch, macht keinen Sinn. Wenn du das verstehen möchtest, dann einfach auf unserer Homepage den Podcast nochmal anhören. Aber das ist im Grunde genommen das, ich entscheide mich, ich mache einen Schritt zurück. Der andere ist mir wichtiger. Du schuldest mir nichts. Ja? Das ist das Erste, wofür sich Menschen, die gesunde Beziehungen leben, entschieden haben. Das Zweite, das war dann quasi zwei Wochen später, hatten wir darüber geredet, dass Menschen, die gesunde Beziehungen leben, aus ihrer Beziehung einen Unterordnungswettbewerb machen. Auch da wieder, ich mache einen Schritt zurück, du bist mir wichtiger, ich werde mich um dich kümmern und wenn das gegenseitig passiert, dann wird da eine gesunde Beziehung draus. Und das Dritte hat der Carsten vor zwei Wochen drüber geredet, dass wir unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume aufgeben. Deswegen hat er auch die Scheine da drüben hingeworfen, sozusagen meine Vorstellung von Geld und so weiter. Ich lasse das los und wir hatten dann sinnvollerweise auch darüber geredet, wohin wir denn diese Sachen abgeben, also wenn wir sie wegschmeißen. Und hat natürlich mit dem Glauben mit Gott zu tun, aber wenn du das wissen möchtest, einfach bei uns auf der Homepage pc.projektx-augsburg.de, da sind die Podcasts und da kannst du sie dir dann nochmal anhören, wenn dich eins davon besonders interessiert. Oder wenn du denkst, das war richtig gut, ich will es mir jetzt nochmal anhören. Heute geht es um eine vierte Sache, die Menschen in gesunden Beziehungen sich für entscheiden. Ich würde sogar sagen, es ist die wichtigste Entscheidung, für die alle Paare sich oder alle Menschen, die in Beziehungen leben, sich entschieden haben, diese Entscheidung zu treffen. Letztendlich steht ja jedes Paar und überhaupt in jeder Beziehung tun wir das auch, immer wieder öfters vor dieser Entscheidung. Das Problem ist nur, diese Entscheidung fühlt sich meistens gar nicht wie eine Entscheidung an, sondern emotional kommt es so auf, dass wir einfach reagieren. Es passiert, dass dann reagieren wir. Aber eigentlich, ich werde es erklären, ist es eine Entscheidung. Und ich will dir heute helfen, rauszufinden, wann du vor dieser Entscheidung stehst und wie du dich dann auch richtig entscheidest, damit deine Beziehung gesund bleibt. Menschen in gesunden Beziehungen treffen nämlich diese Entscheidung richtig. Deswegen nennen wir diese Entscheidung auch die Entscheidung zum Glück. Ja? Aber was ist diese Entscheidung, von der die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es eine Entscheidung ist, sondern einfach auf den Bauch raus reagieren, wenn es passiert? Und die Antwort darauf finden wir in einem uralten Text, den ein gewisser Paulus, oder manchmal nennt man ihn auch den Apostel Paulus, vor ungefähr 2000 Jahren oder etwas mehr geschrieben hat und der bis heute in der christlichen Bibel im Neuen Testament enthalten ist. Dabei ist wichtig, um den Text richtig zu verstehen, weil das ist ja ein alter Text, der vor 2000 Jahren geschrieben wurde, um das richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass Paulus diesen Brief an Menschen geschrieben hat, die erst vor relativ kurzer Zeit angefangen haben, an Jesus zu glauben. Das waren keine Juden, sondern zum größten Teil Griechen oder Bürger des Römischen Reichs. Und für die war der Gedanke erstmal neu, dass es einen Gott gibt. Das war schon mal ganz neu. Und dass dieser eine Gott der Gott ist, der sich in Jesus sichtbar gemacht hat, der quasi in Jesus auf die Welt gekommen ist, das war für sie auch neu. Und Paulus musste den Leuten erklären, dass Gott ganz anders ist als die Götter, an die sie bis jetzt geglaubt haben. Denn die römischen und griechischen Götter, die hatten kein wirkliches Interesse für Menschen. Die haben sich nicht um die Menschen gekümmert, sie haben sie zum Spielball benutzt, sie haben sie manipuliert und es gibt auch Geschichten in diesen, damals von diesen Gottheiten, dass sie zum Beispiel Affären mit Menschinnen hatten. Ja, also, genau. Und das war auch der Grund, warum es in der damaligen vorherrschenden Religion, dem Götterglauben damals, keine Moral oder Ethik gab. Man hat den Göttern wichtige Dinge geopfert, ja, also zum Beispiel ganz teure Sachen, die beste Ernte oder manchmal Tiere. Es gibt sogar Berichte, dass Kinder geopfert wurden. Und der Punkt dabei war, wir geben den Opfern, den Göttern das, was uns am wichtigsten ist. Wir opfern ihnen das, damit sie uns auch Gutes tun. Zum Beispiel für eine gute Ernte oder damit die Kinder gesund bleiben oder dass wir vor bösen Dingen bewahrt waren oder dass zum Beispiel der Krieg gut ausgeht, dass wir ihn gewinnen. Aber Paulus schreibt diesen Leuten damals, Gott, der Gott von Jesus, der ist total anders. Er kümmert sich um Menschen, er sorgt sich um sie und er denkt an seine Schöpfung. Deswegen müssen wir keine Opfer bringen, um ihn irgendwie gut zu stimmen, dass er gut zu uns ist, sondern das, was Gott gefällt, ist nicht, dass man ihm irgendwie was opfert, irgendwelche materiellen Dinge oder so, sondern Gott liebt es, wenn ihr euch um eure Mitmenschen kümmert im Alltag. So wie Gott uns Menschen liebt, so liebt auch eure Mitmenschen. Paulus erklärt damit, das war damals komplett neu, das sogenannte horizontale Glaubenskonzept oder die Vorstellung. Horizontal will heißen, damals gab es eine vertikale, Gott und ich. Das war immer so, ich stimme die Gottheit irgendwie gut, indem ich irgendwas gebe. Aber Paulus erklärt den Menschen, das Konzept von Jesus ist anders. Nämlich, wir sollen den anderen so lieben, wie Gott uns liebt, also quasi die Liebe von Gott weitergeben an die anderen, an unsere Mitmenschen. Das war damals komplett neu. Die Leute kannten nur das vertikale Konzept. Behandle Gott so, dass er dir positiv gesonnen ist. Versuch Gott mit Opfern positiv zu stimmen. Aber Paulus zeigt den Menschen in der ersten Kirche, damals im Römischen Reich, und zwar in der Hafenstadt Korinth, an die wurde der Brief geschrieben, so wie du deine Mitmenschen behandelst, zeigt, ob dir Gott wichtig ist oder nicht. So wie du deine Mitmenschen behandelst, das zeigt, ob dir Gott wichtig ist oder nicht. Und viele von euch werden jetzt diese Texte, die Zeilen, die wir gleich lesen werden aus diesem Brief an die Korinther, man nennt ihn auch Korintherbrief, kennen, weil diese Zeilen, die wir uns gleich anschauen, wo es um diese Entscheidung geht, die werden oft an Hochzeiten gebraucht. Also Brautpaare suchen sich einen Vers aus diesem Text, den ich gleich lese, raus und denken, das ist sehr romantisch, passt zur Ehe. Aber dieser Text damals war gar nicht irgendwie romantisch, sondern es geht um alltägliche Dinge. Es geht darum, wie wir in der Praxis miteinander umgehen. Und klar, die Dinge, die da drin stehen, fast alle machen Sinn. Und insofern nehmen auch viele Leute die sozusagen als Ehespruch, weil sie sagen, das möchten wir gerne in der Ehe auch leben. Aber es gibt in diesem Text, und wenn ihr aufpasst, werdet ihr es merken, es gibt einen Satz, der macht absolut keinen Sinn. In dem Text, den ich gleich vorlese, gibt es einen Satz, der macht keinen Sinn und der ist der Schlüssel für diese Entscheidung, die glückliche Paare oder gesunde Menschen in gesunden Beziehungen immer wieder treffen, um die es heute geht. Also der Text steht im 13. Kapitel des Briefs, den der Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat, der sogenannte Korintherbrief, und ich werde jetzt ihn relativ schnell durchgehen, Zeile für Zeile, und dann an der Stelle, wo es um diesen einen Satz geht, der keinen Sinn macht, da bleiben wir etwas länger stehen und denken dann darüber nach. Also der Paulus schreibt damals, Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen, sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Paulus geht hier auf die Praxis der damaligen Religionen ein, in denen Menschen in Ekstase in verschiedenen Sprachen geredet haben, die ihnen angeblich die Götter gegeben haben oder auch Engelssprachen und so weiter. Und Paulus sagt, wenn ihr in eurem Glauben an Jesus ähnliche Dinge erleben wollt, also in fremden, unverständlichen Sprachen reden, ist in Ordnung, aber bitte, bitte, lasst euch dabei nicht verführen. Der Kern des Glaubens an Jesus ist eine ganz andere Sache. Egal, was für tolle Zeichen und ekstatische Momente du hast, ohne Liebe ist das alles ein Haufen Lärm. Kannst du gleich in den Müll treten. Übrigens, weil es hier auch um irdische Sprachen geht, ja, Sprachen von Menschen, bewerte niemals jemanden, der gut reden kann, zum Beispiel so ein Pastor oder ein Priester oder ein Pfarrer, nach dem, dass er gut reden kann. Weil, dass ich gut kommunizieren oder präsentieren kann, sagt überhaupt nichts über die Tiefe meines Glaubens auf. Gar nichts. Ja. Wenn du wissen willst, wie es um meinen Glauben an Jesus steht, ja, dann frag meine Frau und meine Kinder und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, meine Freunde. Weil die Spiritualität, der Glaube, zeigt sich daran, wie ich mit Menschen umgehe. Und nicht, wie frömmelig ich bin oder tue oder gut reden kann. Aber Paulus schreibt weiter. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Also, dass ich alles Wissen der Welt hätte und niemand wäre schlauer als ich sozusagen. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich keine Liebe habe. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Also selbst dann, wenn ich Dinge tun könnte, die kein anderer Mensch kann, wenn ich keine Liebe habe. Und das Wort, das der Paulus hier im Griechischen für nichts benutzt, bedeutet einfach, dann bin ich ein Nobody, niemand. Dann brauchst du nicht auf mich zu achten. Das heißt, Paulus sagt hiermit etwas gegen ein weit verbreitetes Irrtum. Er sagt nämlich, Wissen ist ungleich Glaube. Wissen ist ungleich Glaube. Vor ein paar Jahren habe ich herausgefunden, dass der Bauer, der bei uns am Mittwoch immer mit Gemüsen und Kartoffeln mit seinem Transporter vorbeifährt, dass der auch Christ ist. Der ist gläubiger Katholik. Und der hat herausgefunden, dass ich Pastor bin. Und dann hat er mal gesagt, oh, ich beneide dich so, ich weiß, du weißt so viel über den Glauben und die Bibel, Mai, das Wissen hätte ich auch gern. Und dann musste ich ihm sagen, er heißt Josef, aber Josef, auch wenn mein Wissen dich beeindruckt, ich meine, ich habe das 4 Jahre studiert oder so, ja, beurteile mich nicht nach meinem Wissen, denn Wissen ist nicht der Maßstab, um den es beim Glauben geht, sondern die Liebe. Aber Paulus schreibt nochmal weiter, stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. In diesem Satz steckt ganz, ganz viel drin. Ich kann nicht lang drauf eingehen, aber Paulus sagt, er widerlegt eine bestimmte christliche Richtung, die es übrigens bis heute gibt, die behauptet, dass Gott dir viel zurückgibt, wenn du ihm viel gibst. Quasi, gib ihm viel Geld zum Beispiel, dann gibt er dir großen Wohlstand. So nach dem Motto, gib ihm 100 Euro und du wirst mehr zurückbekommen. Man nennt diese christliche Richtung auch Wohlstandsevangelium. Gibt es in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland. Paulus widerlegt das und sagt, dass wenn es dir beim Geben um dich selber gibt, dass du zurückbekommst, vergiss es. Lass es gleich sein. Selbst wenn du dich aufopfern würdest, damit du in den Himmel kommst, vergiss es. Das bringt überhaupt nichts. Aber bleiben wir doch einfach mal bei diesen zwei Wörtern, die er ständig gebraucht, Liebe haben, oder er sagt, dann hast du keine Liebe, oder wenn du keine Liebe hast, so, dann fehlt dir alles. Dieser Begriff suggeriert ja, dass Liebe haben irgendwie sowas ist, was wir in uns tragen. Und ich glaube, der Paulus wusste das, als er das geschrieben hat, so nachdem, als wenn ich irgendwie eine tolle Beziehung zu Gott habe und er gibt mir so ein liebevolles Gefühl ins Herz und mir geht's gut und so weiter. Man könnte das so missverstehen, aber der Paulus schreibt deswegen weiter, es geht um ganz praktische Dinge, die du tust und nicht um ein schönes liebevolles Gefühl, was du in dir trägst. Ja? Deswegen schreibt er weiter, ganz praktisch, Liebe ist geduldig. Ja? Liebe haben bedeutet, mit Menschen geduldig umzugehen, den anderen vorzulassen, zu warten. Oder er schreibt, gütig ist die Liebe. Ja? Sie tut Gutes. Liebe ist freundlich, um den anderen bemüht, um ihm Gutes zu tun. Oder Liebe ereifert sich nicht. Ja? Das heißt, Liebe steigert sich nicht in irgendetwas ein, ereifert sich nicht, dass jemand es besser geht als einem selber. Ja? Sie wird nicht eifersüchtig. Wer Liebe hat, schaut nicht auf das, was er hat, im Gegensatz zu dem, was andere viel mehr haben. Ja? Sie prahlt auch nicht und spielt sich nicht auf, sagt er. Liebe will nicht im Vordergrund stehen, will nicht groß rauskommen. Es geht dem, der liebt, nicht um sich selbst. Weiter schreibt er, sie ist nicht unverschämt. Ja? Also Liebe ist nicht taktlos, nicht rücksichtslos. Sie sucht auch nicht den eigenen Vorteil, schreibt er. Ja? Das heißt, sie denkt nicht an sich, sondern der andere ist der Liebe wichtig. Darum ging es ja in der letzten Church Zone. Oder sie ist nicht reizbar. Also sie rastet nicht aus und Liebe trägt das Böse nicht nach. Hatten wir ganz am Anfang. Also Liebe macht keine Liste von Dingen, die du mir schuldest und irgendwann hole ich sie dann wieder hinaus. Und das nächste, was der Paulus schreibt, ist etwas tricky. Wir kommen später nochmal darauf, deswegen lese ich das jetzt nur schnell vor. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Und dann gibt Paulus eine ganz kurze Liste, wo er mit 4 kurzen Statements zusammenfasst, das ist Liebe. Und zwar schreibt er Folgendes. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Und damit wir nicht vergessen, dass es hier um Liebe geht, formuliere ich das nochmal um mit der Liebe. Liebe erträgt alles, Liebe glaubt alles, Liebe hofft alles und Liebe hält allem stand. Und hier ist der eine Satz drin, der absolut keinen Sinn macht. Und dieser Satz ist dieser hier. Liebe glaubt alles. Ich meine, die anderen Dinge, die kannst du tun, egal was passiert. Ja, du kannst es ertragen. Du kannst hoffen, dass es besser wird. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir ja. Egal, wie schlimm die Situation ist. Und standhalten, ja, da gibt es Druck, da ist irgendwas. Und du kannst standhalten, aber glauben, vertrauen. Interessant ist, im Griechischen ist das Wort Glaube dasselbe für Vertrauen. Also immer vertrauen, alles Glaube, das ist doch naiv. Das wäre doch dumm, oder? Aber auch wenn das dumm aussieht, Liebe, echte Liebe, von der Paulus hier redet, hat sozusagen ein voreingestelltes Vertrauen. Das ist ein Grundpfeiler, ein Grundfundament für gesunde Beziehungen. Ich versuche das mal zu erklären. Ja, in jeder Beziehung gibt es da so, also nicht nur in Paarbeziehungen, auch in allen anderen, gibt es so eine Diskrepanz, und zwar zwischen dem, was ich erwarte, also zum Beispiel, wir haben einen Termin ausgemacht, und wir wollen uns da treffen, oder er hat zugesagt, dass er pünktlich von der Arbeit nach Hause kommt, oder sie hat zugesagt, das Essen ist dann fertig, wenn du nach Hause kommst. Also die Erwartungen und auf der anderen Seite das, was wir erleben. Ja? Er hat den Termin verbaselt, er ist nicht gekommen. Oder, was weiß ich, er kommt viel zu spät von der Arbeit, oder wenn er nach Hause kommt, ist das Essen nicht fertig. Und immer, wenn es so eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Erlebnis gibt, also wenn sich das Erlebnis mit den Erwartungen nicht deckt, ja, dann treffen wir eine Entscheidung. Meistens fühlt sich das nicht an wie eine Entscheidung, sondern wir reagieren, wir glauben nur zu reagieren. Aber egal, es ist eine Entscheidung. Denn entweder entscheiden wir uns, vom Besten auszugehen, es wird eine Erklärung geben, warum er den Termin, irgendwie der Zug ist nicht gekommen oder sonst irgendwas, oder es wird eine Erklärung geben, warum er zu spät von der Arbeit kommt oder warum das Essen nicht fertig ist, oder wir entscheiden uns, vom Schlimmsten auszugehen. Ich habe es ja gewusst, das ist ja klar, der verbaselt immer die Termine. Ist ja logisch, muss er heute wieder so lange arbeiten, ich bin ihm überhaupt nicht wichtig. Ja, und hier das Essen ist ja, ich meine, hätte ich mir gleich denken können. Glückliche Paare und Menschen in gesunden Beziehungen haben sich zur guten Gewohnheit gemacht, immer vom Besten auszugehen. Das bedeutet, glaubt alles oder vertraut immer. Und das ist eine Entscheidung, das ist eine Entscheidung. Und ich werde das jetzt in der Predigt vielleicht noch 10 oder 20 Mal sagen, es ist eine Entscheidung, weil darum geht es. Immer wenn es eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Erlebten geht, ja, treffen wir eine Entscheidung in diese Lücke sozusagen hinein. Das ist die Schlüsselangewohnheit von Menschen in einer gesunden Beziehung oder die eine gesunde Beziehung, dass sie sich bewusst entscheiden, in diese Lücke das Beste hineinzustellen, was sie annehmen können. Der Paulus hat das vor 2000 Jahren gewusst und geschrieben und interessanterweise bestätigt das die moderne Forschung. Das ist echt super interessant. Im Jahr 2000, ist auch schon 25 Jahre her, aber nicht 2000, also, ne, weil Paulus hat das vor 2000 geschrieben. Im Jahr 2000 wurde in der Fachzeitschrift Journal of Experimental Social Psychology, also eine Psychologie, Zeitschrift, eine Studie veröffentlicht, die genau das, was der Paulus hier schreibt, bestätigt. In der Studie ging es darum, Prinzipien glücklicher Ehen empirisch nachzuweisen. Und bis dahin hatte man nämlich in Ehecoaching immer gedacht, je besser der eine den anderen einschätzen kann, desto besser die Beziehung. Deswegen hat man im Coaching gesagt, ihr müsst euch besser kennenlernen und so weiter. Aber in dieser repräsentativen Studie im Jahre 2000, die in Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen namhaften Unis weltweit gemacht wurde, in unterschiedlichen Kulturen, kam etwas ganz anderes, Erstaunliches heraus. Man hat glückliche Paare, das war wichtig, es waren glückliche Paare, die angegeben haben, wir sind glücklich, befragt in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Die waren alle mehrere Jahre verheiratet und bei der Befragung gab es eine Sache, bei der es keinen Unterschied zwischen allen Paaren gab. Es war allen ausnahmslos war das gleich, und zwar, dass in glücklichen Paaren und Paarbeziehungen die Selbstwahrnehmung von mir, wie ich mich wahrnehme, weit auseinander lag mit der Fremdwahrnehmung des anderen. Bei allen befragten Paaren hat der eine Partner den anderen viel positiver eingeschätzt als er sich selber. Also, wenn die Frau angegeben hat, dass ihr Mann sehr gut mit Kindern umgehen kann, dann hat der Mann gesagt, dass er so mittelmäßig gut mit Kindern umgehen kann. Oder wenn der Mann seiner Frau attestiert hat, dass es eine große Stärke von ihr ist, zielstrebig zu sein, hat die Frau zum Thema Zielstrebigkeit angegeben, ja, das so auf Normalmaß ist. Und das war ausnahmslos bei allen glücklichen Paaren so. Und die Wissenschaftler waren darüber sehr, sehr erstaunt, weil damit niemand gerechnet hatte. Und in der Dokumentation der Studie heißt es, dass es so ausschaut, als wenn Liebe etwas Wahnhaftes an sich hat, ja. Man hat dann auch versucht, diesem Zusammenhang einen Namen zu geben, also zum Beispiel positive Illusion oder wohlwollende Verfälschung oder Idealisierung. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass diese positive Illusion im Laufe der Zeit eine Aufwärtsspirale in der Beziehung erzeugt, die wie folgt aussieht. Und zwar, die positive Illusion führt zu einer Überzeugung, ja. Der andere meint es gut. Der andere ist für mich, das ist die Überzeugung. Diese Überzeugung führt zur Sicherheit, ich fühle mich sicher beim anderen. Diese Sicherheit führt zu Intimität, weil Intimität entsteht nur da, wo ich mich absolut so geben kann, wie ich bin, wo ich überhaupt keine Sicherheiten brauche, weil der andere quasi mir ganz vertraut, weil ich mich sicher fühle. Und diese Intimität führt und fördert die Liebe. Und die Liebe wiederum hat diese positive Illusion. Und dann geht der Kreislauf immer weiter und schraubt sich immer weiter nach oben, zu einer stabilen, gesunden Beziehung. Und die Forscher, die das eben rausgefunden haben, empfehlen dann am Ende der Studie Folgendes. Finde für das Verhalten des anderen die bestmögliche Erklärung und dann glaube daran. Finde für das Verhalten des anderen die bestmögliche Erklärung und dann glaube daran. Entscheide dich, daran zu glauben. Liebe glaubt in allen Lagen, sie vertraut immer. Und das ist kein Geheimnis. Das ist nicht quasi erst ganz neu entdeckt worden, sondern der Paulus vor 2000 Jahren wusste das offensichtlich und schrieb es in seinem Brief an die Christen in Korinth. Und immer, wenn da diese Diskrepanz ist, sei es immer und immer und immer wieder, dass die Erwartung und das Erlebte auseinanderfallen, was du in die Lücke hineinsetzt, diese Entscheidung, das ist der Punkt, worum es geht. Und es ist immer eine Entscheidung. Es ist immer, immer eine Entscheidung. Das möchte ich gerne, wenn du von heute eine Sache mitnimmst, dass du dir das mitnimmst. Aber vielleicht denkst du jetzt, naja, also ganz einfach ist es ja nicht, weil bei mir gibt es so ein paar Hindernisse, die richtige Entscheidung zu treffen. Und da hast du recht, natürlich gibt es Hindernisse. Und das erste Hindernis ist einfach offensichtlich das, was wir erleben. Ja, genau, weil er hat schon wieder das getan. Sie hat schon wieder, ich meine, wir haben es doch gewusst, ja, obwohl wir darüber schon tausendmal geredet haben, ist es schon wieder gleich rausgekommen. Und das ist tatsächlich ein Hindernis. Noch ein viel größeres Hindernis ist das, was wir schon vielleicht von unserer Geschichte mit uns herumtragen, wer wir nämlich sind. Unsere Wunden, die wir mitbringen, die Wunden von den Eltern, von den Geschwistern, von den Großeltern, die sie quasi geschlagen haben. Vielleicht auch die Wunde des Chefs, dass er immer, immer wieder in diese Kerbe hinein. Oder vielleicht auch die Wunde von dem Ex-Freund, bei dem du rausgefunden hast, irgendwann, dass er noch neben dir noch zwei andere Frauen hatte oder sonst irgendwas. Manche von uns tun sich schwer zu vertrauen, weil wir unsere Geschichte mitbringen und weil wir schwer an unserer Geschichte tragen, weil das ein Gepäck ist. Und das macht es uns schwer zu vertrauen. Und wenn diese Erlebnisse da sind, dann triggern die bei bestimmten Erlebnissen auch Sachen, wo wir dann ganz spontan reagieren. Etwas passiert und sofort löst das in mir eine Emotion aus und dann reagiere ich so und verhalte mich so. Aber egal, was wir alles erlebt haben und was für ein Gepäck wir mit uns rumtragen, wie widersprüchlich auch der Mensch ist, mit dem du zusammenlebst oder mit dem du eine Beziehung hast, es ist und bleibt immer eine Entscheidung. Und lass mich an der Stelle noch ein bisschen mehr graben, tiefer graben. Verdächtigungen, ja, Verdächtigungen sind eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du über längere Zeit vom Schlimmsten ausgehst, und das Schlimmste annimmst, dann verspreche ich dir, dass das Schlimmste auch in deiner Beziehung passieren wird. Ja? Denn in einer Beziehung mit wenig Vertrauen sitzt du immer auf heißen Kohlen. Wenn der andere dir nicht vertraut, versuchst du immer alles richtig zu machen. Und das sieht dann natürlich irgendwie verdächtig aus. Und dass der andere dann quasi nochmal nachschaut, ja, warum verhält er sich denn so komisch? Und im Grunde genommen ist das dann eine Abwärtsspirale, die dazu führt, dass du durch dein Misstrauen dem anderen gegenüber genau das provozierst, was du eigentlich gar nicht haben willst. Und was der andere auch gar nicht tun will. Aber weil kein Vertrauen in der Beziehung ist, drängst du den anderen genau da hinein. Denn Verdächtigung und Misstrauen sind eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sie legt die Grundlage für die Dinge, vor denen du dich am allermeisten fürchtest. Deswegen achte darauf, wer du bist. Weil es ist viel wichtiger als das, was der andere gerade getan hat. Und beide Hindernisse gibt es, was wir erleben und wer wir sind. Und wir dürfen das nicht unterschätzen, aber wir treffen trotzdem eine Entscheidung. Und mit all dem im Hinterkopf, zurück zu den zwei Sätzen, die ich ganz kurz durchgelesen habe, weil sie so viel über diese positive Kraft dieser Entscheidung aussagen, nämlich Liebe freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Das heißt, Liebe versucht nicht, den anderen Person dabei zu ertappen, etwas falsch zu machen, sondern Liebe sucht das Gute. Und sie geht vom Guten aus. Ja? Sie sucht nicht nach Beweisen, um dann vielleicht sogar vor anderen eine Szene zu machen. Liebe zählt nicht die Fehler und schreibt sich auf und dann nachher irgendwie in der Anklage holt sie alles wieder heraus, um es dann dem anderen vorzuhalten. Nein. Paulus schreibt, Liebe erträgt alles. Was denn alles? Alles, was verdächtig aussieht. Denn Liebe weiß, was immer ich in diese Lücke zwischen Erwartungen und Erlebten reintue, ist eine Entscheidung. Und ich entscheide, wie ich das sehe, positiv oder negativ. Klar, sie hat das und das getan. Und er hat dies und dies verbockt. Ja, klar. Und natürlich müsst ihr darüber reden. Man muss immer wieder in der Beziehung über Dinge, die nicht gut gelaufen sind, reden. Und dann hat das auch was mit Zugeben zu tun. Etwas mit drüber reden, mit, also bekennen sozusagen, mit vergeben. Und dann ist das Vergangenheit. Und dann geht es weiter. Liebe glaubt alles, sagt der Paulus. Sie findet die bestmögliche Erklärung. Liebe hofft alles. Sie ist grundpositiv und lässt Negativgedanken niemals zu. Liebe hält allem stand. Sie ist realistisch. Denn standhalten meint ja, ich weiß, da ist eine Spannung. Es ist nicht einfach, aber sie hält dem stand. Liebe sieht, dass es Zweifel gibt, was vorgefallen ist. Es ist schwierig, da gibt es eine Spannung. Aber ich entscheide mich trotzdem, vom Besten auszugehen. Ich schaffe keine Atmosphäre, die den anderen in die Fehler treibt. Und damit die Frage, aufgrund deiner Persönlichkeit, deiner Erfahrung, was für Lasten du mit dir rumträgst, für mich übrigens auch, und die Frage an uns, glaubst du das Beste oder gehst du vom Schlimmsten aus? Welche Seite wählst du? Die Seite, die die bestmögliche Erklärung sucht oder die Seite, die den schlimmsten Fall annimmt? Und egal, mit wem du zusammen bist und um welche Beziehung es geht, ob, wie gesagt, Ehe und Partnerschaft oder ob das jetzt Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist, Nachbarschaft, Beziehung zu Freunden, was weiß ich, ja, zum Best Buddy. Es ist immer jedes Mal eine Entscheidung. Menschen, die gesunde Beziehungen leben, wissen, es ist jedes Mal eine Entscheidung. Aber Klaus, wenn du sie kennen würdest, nein, es ist eine Entscheidung. Aber Klaus, was er getan hat, nein, es ist eine Entscheidung. Denn was wäre denn die Alternative? Ja? Wo würde die uns denn hinbringen? Die Alternative wäre doch folgendes, ja? Freu dich an den aufgedeckten Fehlern, verliere dich in wilden Spekulationen, geh vom Schlimmsten aus, kultiviere den Zweifel. Stell dir vor, du sitzt eines Tages mit deinem Kind zusammen, ist erwachsen geworden, hat einen Freund, eine Freundin, möchte heiraten und denken an Familiengründe und so. Würdest du denen sagen, hey Schätzchen, leg ihm doch eine Falle und versuch das und dann wird er bestimmt hineintrappen oder so, ja? Am besten, du gehst immer vom Schlimmsten aus. Damit wirst du bestimmt deine Beziehung richtig gut aufbauen. Niemals würden wir unseren Kindern sowas empfehlen. Nein, natürlich nicht. Du würdest sagen, und wenn es mal diese Diskrepanz geht, dass du etwas erwartest, du bist enttäuscht worden. Ja, wir sind alle Menschen, das passiert ganz normal, das wird euch auch passieren, uns ist es auch passiert. Aber dann geh am besten immer vom Besten aus, weil das wird deine Beziehung stark machen. Ich möchte uns eine kurze Hausaufgabe geben, probier es doch einfach mal für eine Woche aus. Bevor er erklärt, warum er zu spät kommt, hast du die bestmögliche Entscheidung für dich getroffen, warum er zu spät kommt. Ja? Bevor sie irgendetwas nicht getan hat, was sie versprochen hat, hast du die bestmögliche Entscheidung. Entscheide dich zu vertrauen, darum geht es. Denn Vertrauen ist gleich Annahme. Jemandem vertrauen heißt, ihn anzunehmen. Und Menschen fühlen sich hingezogen zu anderen, die sie annehmen. Ja? Die Beziehung, auf die du am wenigsten verzichten kannst und verzichten willst, das sind die Menschen, die dir vertrauen, die dich so bedingungslos annehmen, wie du bist. Und wenn du eine Atmosphäre des Vertrauens schaffst, dann schaffst du automatisch eine Atmosphäre, die den anderen zu dir hinzieht. Wenn du Vorschussvertrauen gibst, wird das den anderen zu dir hinziehen. Heißt das, dass es keine schwierigen Gespräche geben muss? Natürlich nicht, ich habe es eben schon gesagt. Natürlich gibt es Klärungs- und Konfliktgespräche, gerade dann, wenn etwas ständig und immer wieder schief geht. Ja? Und wie gesagt, dann geht es darum, dass man das zugeben muss, dann geht es darum, dass man dem anderen verzeihen muss, dass man auch Verzeihung annehmen muss, dass man vielleicht auch um Vergebung bittet. Ja? Aber sobald das Gespräch vorbei ist, entscheidest du dich, vom Besten auszugehen. Denn das, was passiert ist und worüber er eben geredet hat, ist Vergangenheit. Und selbst wenn es die letzten 10 Male keinen wirklich guten Grund gab, warum er das gemacht hat oder sie das gemacht hat, beim 11. Mal entscheidest du dich, vom Besten auszugehen. Ich entscheide mich, das Beste zu glauben. Denn das ist das Geheimnis von glücklichen Paaren. Das ist das Geheimnis von Menschen, die es schaffen, dauerhaft gesunde Beziehungen zu leben. Diese Menschen wissen, das Beste zu glauben ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die sie als Paar oder als beziehungslebende Menschen immer und immer und immer und immer wieder treffen müssen. Das ist die Entscheidung zum Glück, das ist die Entscheidung zu einer gesunden Beziehung. Das ist das Geheimnis von glücklichen, von gesunden Beziehungen. Damit bin ich quasi am Ende von unserer Themenstaffel angekommen. Aber weil es in der Themenstaffel immer wieder auch um Paare und Ehepaare ging und bei uns im Projekt X gibt es sehr, sehr viele Familien und Ehepaare, deswegen möchte ich gerade für diese Leute noch 3 Tipps mitgeben. Das erste ist, wenn du hier zum Projekt X dazu gehörst oder vielleicht auch gerade dabei bist, irgendwie hier reinzufinden oder bist heute zum ersten Mal da oder wie auch immer, du hast das Glück, dass du einen Pastor hast, nicht ich, der andere, der Carsten, der hat eine Coaching-Ausbildung, die nennt sich Prepare Enrich. Das ist so ein Workshop, den man als Paar machen kann, um rauszufinden, wo stehen wir gerade, wie kann ich mich für die Beziehung richtig sozusagen ausbilden lassen oder einfach Hilfen geben lassen und wie kann ich dadurch meine Beziehung bereichern, to enrich, ja, prepare enrich. Das ist also ein professionelles Tool. Fragt einfach den Carsten, wenn er sagt, wir würden das gerne machen, um unserer Ehe was Gutes zu tun. Ja? Das Erste. Es hat nicht jeder in jeder Kirche so einen Hauptamtlichen, also nutzt das bitte. Dann das Zweite, hier genau. Es gibt dieses Buch, das heißt 40 Tage Liebewagen für Paare. Das ist ein cooles Buch deswegen, weil es dazu einen Kinofilm gibt. Genau, das ist nach einem Kinofilm quasi geschrieben worden. Der Kinofilm ist zugegebenermaßen sehr amerikanisch, extrem amerikanisch, aber es gibt ja manche von uns, die lieben amerikanische Filme. Und inhaltlich, das, was also sozusagen inhaltlich drin vorkommt, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und hier wird es nochmal in 40 Kapiteln aufgearbeitet, was man mit seinem Partner einfach durcharbeiten kann, um der Liebe eine Chance zu geben, um Liebe zu wagen, um zu lernen, vom Bestmöglichen auszugehen. Das ist übrigens in dem Kinofilm genau das Ding. Und dann noch ein drittes, das gilt aber natürlich auch für alle, die jetzt nicht in der Beziehung leben. Wenn du den Eindruck hast, ich brauche jemanden zum Reden, vielleicht seid ihr beide der Meinung, dann bitte, 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 kommt zu mir oder zum Carsten, gerne auch zu jemand anders, der mir vertraut und redet. Das Problem bei Paaren ist oft, dass wenn sie dann anfangen zu reden, im Grunde genommen alles schon so verfahren ist, dass es ganz, ganz, ganz schwierig ist, da noch rauszufinden. Deswegen, wenn es vielleicht auch für dich alleine so ist, dass du sagst, naja, mein Partner will nicht reden, aber ich müsste reden, ich habe Bedarf, komm bitte. Es gibt übrigens auch in jeder Ortschaft hier in Augsburg Familienstützpunkte, gerade außerhalb von Augsburg. In Augsburg gibt es das auch, aber bei uns in Neuss zum Beispiel, da kannst du auch hingehen. Da gibt es jemanden, der hört dir einfach zu. Aber sehr gerne kannst du auch zu mir kommen. Die Andrea bei uns in der Gemeinde, die redet auch sehr gerne. Also wenn du sie nicht kennst, komm zu mir, dann stelle ich sie vor. Manchmal ist es ja gut, dass Frauen mit Frauen reden und Männer mit Männern. Genau. Aber bitte, 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 wenn du den Eindruck hast, ich brauche jemanden, um zu reden, wegen meiner Beziehung. Schieb das nicht auf die lange Band. Es ist so wichtig. Es tut so weh, wenn Freunde sich trennen müssen. Es tut so weh und ihr wisst das alle ganz genau. Und wäre so schade, wenn wir diejenigen sind. Genau, zum Abschluss, wir werden das Ganze jetzt abschließen mit einem Song. Der heißt Misunderstood. So ist es. In der Beziehung wirst du immer wieder feststellen, dass du missverstanden wurdest, dass ihr euch gestritten habt, dass du enttäuscht wurdest. Und dann ist es so wichtig, dass wir von Jesus lernen, zu vergeben. Jesus vergibt uns alles, immer, immer, egal was wir tun. Und das müssen wir auch in Beziehungen lernen, dem anderen zu vergeben und dann wieder Vorschussvertrauen zu geben. Und darum geht dieses Lied, Misunderstood. Und das werden wir jetzt gleich singen. Und mach das doch vielleicht zu deinem, ja, zu deinem Motto. It's okay to be misunderstood. Es ist in Ordnung, das kommt vor. Aber es geht darum, zu vergeben. Und vorher will ich einfach noch mit Jesus sprechen, dass er uns hilft in unseren Beziehungen. Jesus, du kennst die Beziehungen, die wir erleben, die vielleicht nicht so eng sind und die ganz, ganz eng sind. Was weiß ich, die Beziehung zum Arbeitgeber, die Beziehung zu irgendwelchen Freunden im Verein, die Beziehung zu Hause, zu den eigenen Kindern oder zu den Eltern und die Beziehung zum Ehepartner, zum Partner. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das, was der Paulus sagt, leben können. Liebe glaubt alles. Dass wir dieses voreingestellte Vertrauen bekommen. Und dass wir uns vornehmen, ich will mich dafür entscheiden. Es wird uns nicht immer gelingen. Und danke, dass du uns dann vergibst. Und dass wir es klärend wieder klären können. Aber dass wir diesen Wunsch ins Herz bekommen. Ich möchte dieses voreingestellte Vertrauen haben. Ich will immer, egal was ist, vom Bestmöglichen ausgehen. Und ich werde meinen Partner nicht und auch den anderen in der Beziehung, worum es geht, ich werde den nicht in den Fehler hineintreiben. Hilf uns dabei. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen. Oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.